Willkommen zurück zu Parallelwelt Palästina, wie immer mit mir, Lena, und mit Michael.
Hallo.
Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, freuen wir uns immer über Spenden. Der Podcast kann nur durch eure Unterstützung weiterlaufen und auch für die zugänglich bleiben, die gerade nicht das nötige Kleingeld haben. Schreibt uns hierfür einfach entweder eine E-Mail oder eine Nachricht über Instagram. Ihr könnt auch einfach auf ko-fi.com/parallelweltpalästina spenden. Alle Details dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Die heutige Folge dreht sich um Hamas. Was natürlich seit dem 7. Oktober aufgefallen ist, ist die fehlende Expertise deutscher JournalistInnen und PolitikerInnen zu der Organisation. Ich persönlich habe schon früher die Augen verdreht, wenn die Tagesschau alles, was mit der Hamas zu tun hatte, mit radikal-islamisch eingeleitet hat, das dann ja den Tenor der ganzen Berichterstattung gesetzt hat. Allerdings hat sich das seit dem 7. Oktober noch mehr verschärft und man bekommt den Eindruck, dass alle PalästinenserInnen in Gaza Hamas seien, dass Hamas eigentlich dasselbe wie ISIS sei und die Angriffe am 7. Oktober einzig und allein einem tief sitzenden Judenhass gelten. Deshalb wollten wir heute mit ein paar Mythen aufräumen und eine differenziertere Sichtweise auf folgende Fragen geben, die uns oft über den Weg laufen. Einmal ist die Hamas wie ISIS. Benutzt die Hamas menschliche Schutzschilder und will die Hamas alle Juden und Jüdinnen der Welt auslöschen? Ist die Hamas nur eine Marionette des Iran? Und vor allem, wer oder was ist eigentlich die Hamas? Denn vor allem die letzte Frage würde ich gerne öfters den Autorinnen stellen, die zwar über die Hamas schreiben, aber sehr wenig Ahnung zu dem Thema beweisen. Denn die Hamas nur als Terrororganisation zu bezeichnen, ist extrem faul und auch nicht richtig. Deshalb steigen wir, wie ihr es gewohnt seid, bei der Geschichte der Hamas ein. Hamas selbst wurde 1987 gegründet, zum Anfang der ersten Intifada. Doch wir fangen noch ein bisschen früher an. Bis in die 1980er Jahre, als sich der palästinensische Islamische Dschihad oder PIJ auf Englisch, eine islamistische paramilitärische Organisation von der Gesellschaft der Muslimbruderschaft abspaltete, lässt sich die Geschichte der politisch-islamischen Bewegungen in Palästina auf die Geschichte der Muslimbruderschaft reduzieren. Die Muslimbruderschaft wurde 1928 von Hassan al-Banna in Ägypten gegründet und verbreitete sich bald in anderen Teilen der arabischen Welt. Im Grunde genommen war das Ziel von al-Bannas Bewegung, die Gesellschaft so umzugestalten, dass sie der vom Propheten Mohammed und seinen Gefährten so gut es ging ähnelte. Dies würde die Errichtung eines islamischen Staates bringen, in dem es keine Unterscheidung zwischen Religion und der Regierung gibt, wobei der Koran und die Sunna, also die islamische Verhaltenstraditionen, als Grundlage für alle Aspekte des Lebens gelten sollen.
Dabei war es gleichzeitig das Anliegen der Bruderschaft, die Modernisierung mit aufzunehmen, anders als fundamentalistische Bewegungen, die die Moderne gänzlich als Bedrohung traditioneller Lebensweise verurteilen. Entsprechend gehörte zur Arbeit der Bruderschaft nicht nur islamische Bildung, sondern auch allgemeine weltliche Bildung. Interessant ist vielleicht auch im Kontext der Modernisierung, dass Hassan al-Banna den, Zitat, aggressiven Nationalismus der italienischen Faschisti und deutschen Nazis aufs Schärfste ablehnte und nannte ihre rassistische Selbstverherrlichung, Zitat, eine verwerfliche Idee, Zitat Ende, und warnte, dass mit ihr, Zitat, die Menschheit sich selbst zerstören wird, um einer Wahnvorstellung willen, die nicht das geringste Gute verkörpert.
Von der Muslimbruderschaft habt ihr vielleicht bereits in Verbindung mit der ägyptischen Revolution ab 2011 gehört, als Hosni Mubarak gestürzt wurde und die Muslimbruderschaft mit Mohammed Mursi für kurze Zeit an der Macht war. Aber zurück zu Gaza. Die Verbindung der Bruderschaft mit Palästina geht auf das Jahr 1935 zurück, als Hassan al-Banna seinen Bruder schickte, um dort Kontakte zu knüpfen. Im Jahr 1945 eröffnete die Gruppe ihre erste Niederlassung in Jerusalem. Mithilfe der Mutterorganisation in Ägypten wurden weitere Zweigstellen in anderen palästinensischen Städten gegründet. Die Zweigstellen hatten zwischen 12.000 und 20.000 Mitglieder und unterstanden dem Kommando der Muslimbruderschaft in Kairo. Hier muss man aber sagen, dass die Muslimbruderschaft in Palästina zwar die gleiche Ideologie vertrat wie die in der gesamten arabischen Welt, jedoch neben dem Gründer Hassan al-Banna zwei Persönlichkeiten einen besonderen Platz einräumte. Ein wichtiges Vorbild für die palästinensischen Islamisten ist Said Qutb, der 1966 in Ägypten hingerichtet wurde und als wahres Symbol des revolutionären Islam gilt. Im Gegensatz zu Hassan al-Banna, der für seine Mäßigung bekannt war, verkörpert Qutb das Konzept des aktiven Widerstands gegen die bestehende Ordnung und der Nichtkooperation mit ihr. Die andere Inspirationsquelle der palästinensischen Islamisten ist Isa Dema Qassam, der erste Anführer des bewaffneten Widerstands in der Geschichte des modernen Palästinas. Der militärische Zweig der Hamas, die Al-Qassam-Brigaden, trägt heute seinen Namen, aber auf die kommen wir später zu sprechen. Wie ihr inzwischen wisst, wurde Israel 1948 gegründet und dabei Palästina zu großen Teilen ethnisch gesäubert. Jordanien hat das Westjordanland annektiert und Ägypten den Gazastreifen. Falls ihr euer Wissen dazu auffrischen wollt, könnt ihr gerne unsere Grundlagenfolgen zur Nakba aus Staffel 1 nochmal anhören. Die Aktivitäten der Bruderschaft im Westjordanland waren nicht in erster Linie politisch, sondern sozial und religiös. Und die Muslimbruderschaft wurde im Großen und Ganzen geduldet. Im Gazastreifen hingegen, der bis 1967 von Ägypten verwaltet wurde, waren die Beziehungen der Bruderschaft die meiste Zeit über problematisch und die Brüder wurden verfolgt und geächtet. In den Jahren nach der israelischen Besatzung des Westjordanlands und des Gazastreifens 1967 konzentrierte sich die Bruderschaft weiterhin hauptsächlich auf das, was sie als die, Zitat, Erziehung einer islamischen Generation bezeichnen. Und zwar durch die Einrichtung von religiösen Schulen, Wohltätigkeitsvereinen, sozialen Clubs und so weiter. Aber die Betonung der Bruderschaft auf die islamische Umstrukturierung der Gesellschaft und der religiösen Erziehung hat nicht dem Anliegen einer Bevölkerung entsprochen, die die Befreiung von der israelischen Besatzung suchte. Die aufkommende palästinensische nationale Widerstandsbewegung hatte eine weitaus größere Anziehungskraft und das Versäumnis der Brüder, sich am Widerstand zu beteiligen, kostete sie viele potenzielle Anhänger. Und damit kommen wir eben zur ersten Intifada und der Gründung von Hamas. Am 8. Dezember 1987 rammte ein Lastwagen der israelischen Armee ein ziviles Auto, das palästinensische Arbeiter auf dem Rückweg von Israel nach Gaza transportierte, und tötete 4 von ihnen. Ihr Tod fiel in das 20. Jahr der militärischen Besatzung Palästinas durch Israel und der damit einhergehenden Repression, zu der Schläge, Erschießungen, Tötungen, Hausabrisse, Entwurzelung von Bäumen, Deportationen, längere Inhaftierungen und Inhaftierungen ohne Gerichtsverfahren gehörten. Israel gelang es nicht, die darauf folgenden Proteste einzudämmen und PalästinenserInnen begannen sowohl im Gazastreifen als auch im Westjordanland einen Volksaufstand, der als erste Intifada bekannt wurde.
Der Begriff Intifada bedeutet übrigens auf Arabisch so viel wie Abschüttelung und ist kein speziell palästinensischer Begriff. Er wird immer wieder in der ganzen arabischen Welt für Volksaufstände verwendet. Seine erste moderne Verwendung geht auf den Irak im Jahr 1952 zurück und es gab weitere Intifadas unter anderem im Libanon, in Bahrain und im Sudan.
Die erste palästinensische Intifada war gekennzeichnet durch breit angelegte und umfassende Protestbewegungen, Strategien des zivilen Ungehorsams, wie den Boykott israelischer Wirtschaftsgüter. Das Ausmaß und der Charakter des Aufstands waren beispiellos. Viele PalästinenserInnen, die sich an früheren Protesten nicht beteiligt hatten, wie Frauen, Kinder und diejenigen, die in Israel arbeiteten, schlossen sich der Bewegung an. Edward Said nannte die Intifada, Zitat, sicherlich den beeindruckendsten und diszipliniertesten antikolonialen Aufstand in diesem Jahrhundert. Tausende von Kilometern entfernt beobachtete der Palästinenserführer Yasser Arafat die sich ausbreitenden Proteste aus seinem Exil in Tunis. Unter seiner Führung hatte sich die palästinensische Befreiungsorganisation, also kurz die PLO, die offizielle Vertretung des palästinensischen Volkes und faktisch die Exilregierung, fast schon verzweifelt bemüht, bei der Intifada eine Führungsrolle zu übernehmen. Gleichzeitig und ohne dass Arafat und die Führung im Exil davon wussten, erkannten auch die Gründungsmitglieder von Hamas, sich diesen Ausbruch zunutze zu machen und gründeten Hamas. Aber wer waren eigentlich die Gründungsmitglieder? So, einer der bekanntesten, und das ist der spirituelle Gründer, das war Sheikh Ahmed Yassin, ein angesehener Prediger, der 2004 während der zweiten Intifada von Israel getötet wurde. Sein Geburtsort, das Dorf Al-Jura, wurde, wie hunderte anderer palästinensischer Städte und Dörfer nach der Nakba, von den zionistischen Streitkräften von der Landkarte entfernt. Das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt, nämlich die Biografie der Gründungsmitglieder und auch der jetzigen höheren Führer innerhalb der Hamas. Ein anderes Gründungsmitglied, Abdelaziz Al-Rantisi, stammte ursprünglich aus Ägypten, das es inzwischen auch nicht mehr gibt. Im Jahr 1956, als er 9 Jahre alt war, töteten israelische Soldaten vor seinen Augen seinen Onkel in Khan Yunis im Süden des Gazastreifens. Ein weiteres Gründungsmitglied, Dr. Ibrahim Al-Yazuri, wurde 1940 in dem palästinensischen Dorf Beit Daras geboren. Er floh 1948 mit seiner Familie vor den zionistischen Milizen und landete in Khan Yunis. So, die Darstellung, nach der alle Hamas-Mitglieder nur fanatische, irrationale Extremisten sind, lässt sich zwar gut in Schlagzeilen verkaufen, aber ganz ohne deren Ideologie zu werten, geschweige sie gut zu heißen, muss man sich vergegenwärtigen, dass so viele von ihnen eine persönliche, höchst traumatische Erfahrung mit zionistischer bzw. israelischer Gewalt hatten und feststellen, dass ihre Haltung Israel gegenüber, egal was man jetzt von ihr hält, nicht einfach so aus dem Nichts kommt. Wenige Monate nach ihrer Gründung, im August 1988, gab die Hamas ihre Charta heraus. Die Charta Allahs, die Plattform der islamischen Widerstandsbewegung Hamas. Dabei ist Hamas eine Abkürzung des vollen arabischen Namens Harakat al-Mukawama al-Islamiyya. Also Harakat al-Mukawama al-Islamiyya bedeutet islamische Widerstandsbewegung, aber eben unter dem Akronym Hamas kann es eben das Wort für Begeisterung oder Eifer sein. In dieser Charta wurde die Bewegung vorgestellt und ihr Auftrag, ihre Werte und ihre Ziele umrissen. Das Motto der Hamas lautete, Zitat, Gott ist ihr Ziel, der Gesandte, also der Prophet Mohammed, ist ihr Führer, der Koran ist ihre Verfassung, der Dschihad ist ihre Methodik und der Tod um Gottes Willen ist ihr größter Wunsch, Zitat Ende. In der Charta wurden der Dschihad, also der Kampf von Isadim al-Qassam und seine Rolle im Vorfeld der arabischen Revolte in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre gewürdigt, wobei er opportunistisch als Urvater des islamischen Widerstands in Palästina mythologisiert wurde. In der Charta wird auch der Beitrag der Bruderschaft in den Kämpfen von 1948 und 67 gegen Israel gewürdigt, obwohl dieser Beitrag in Wirklichkeit eher begrenzt war. Die Charta machte das Verständnis der damaligen Hamas von Israel, dem Judentum und dem Zionismus zu jenem Zeitpunkt sehr klar. Der Text war voll von antisemitischen Verschwörungsmythen, die auf jahrhundertealten Stereotypen über das jüdische Volk aufbauten, einschließlich der angeblichen Anhäufung von unermesslichem Reichtum der Juden und Jüdinnen, ihrer verräterischen und hinterhältigen Natur und ihrer Fähigkeit, die globalen Medien zu beeinflussen.
Die Hamas führte den Erfolg des Zionismus bei der Gründung Israels auf die jüdische Manipulation des Weltgeschehens zurück, darunter die beiden Weltkriege und die Gründung der Vereinten Nationen. Die Bewegung bezog ihre Erkenntnisse über den Zionismus aus den sogenannten Protokollen der Weisen von Zion, einen antisemitischen Text aus dem russischen Zarenreich vom Jahr 1903, der einen Mythos über eine jüdische Verschwörung zur Beherrschung der Welt fabrizierte. In der gesamten Charta verwendete die Hamas die Begriffe Juden und Zionisten austauschbar. Die Charta bezeichnete außerdem die israelische Politik gegenüber den Palästinensern als Narzissmus der Juden.
In ihrer Charta hat die Hamas deutlich gemacht, dass sie den Staat Israel nicht anerkennen will. Das Dokument betonte die Unteilbarkeit des historischen Palästinas und bezog sich dabei auf das Gebiet des britischen Mandats zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan, auf dem Israel gegründet wurde. Die Hamas definierte dieses Gebiet als islamisches Land, das den muslimischen Generationen bis zum Tag des jüngsten Gerichts anvertraut ist. Das ist übrigens nicht nur eine Ansage gegen die israelischen Jüdinnen und Juden, sondern auch gegen die christlichen PalästinenserInnen und kleinere religiöse Minderheiten. Aber wieso ist die Hamas überhaupt attraktiv geworden, wenn es schon die PLO und der Yasser Arafat gab? Das liegt an mehreren Faktoren, aber vor allem daran, dass die PLO in den 1970er und 80er Jahren einen Prozess der Neuausrichtung durchlief. Als die Grenzen ihres bewaffneten Widerstands gegen Israel immer offensichtlicher wurden, begann die PLO, diplomatische und politische Mittel einzusetzen, um die Rechte der PalästinenserInnen zu sichern. Allerdings haben die PalästinenserInnen nicht mehr Rechte bekommen. Im Gegenteil, die Unterdrückung wurde stetig schlimmer. Und zum anderen hielt sich die Führung der PLO, im Gegensatz zu der der Hamas, nicht mehr in Palästina auf, sondern in Tunesien im Exil. Diese Entwicklung fiel mit einer islamischen Wiederbelebung zusammen, die nach der Niederlage des populären ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser säkularen Panarabismus regional an Fahrt gewann und sich schließlich nach einiger Zeit auch im Westjordanland und im Gazastreifen ausgebreitet hat. Als die Hamas zu einem wichtigen Akteur der ersten Intifada wurde, entwickelte sich ihr Verhältnis zu Israel zu einer gewaltsamen Konfrontation. Anfang 1989 nahm die Hamas zwei israelische Soldaten gefangen und ermordete sie. Obwohl es sich bei den Zielen der Hamas um militärische Ziele handelte, erklärte Israel die Hamas daraufhin zu einer terroristischen Organisation und verhaftete 300 Mitglieder, darunter Sheikh Ahmed Yassin, der zu mehrfacher lebenslanger Haft verurteilt wurde. Israel erklärte außerdem Geschäfte mit der Hamas für strafbar. Die israelischen Gefängnisbehörden zwangen übrigens Yassin, im Zentralgefängnis von Gaza zuzuhören, wie Gefängniswärter seinen Sohn Abdul Hamid schlugen und folterten. Im Laufe der ersten Intifada entstanden im Hintergrund auch die Osloer Abkommen, also die diplomatischen Verhandlungen hin zu einer Zwei-Staaten-Lösung. Während allerdings Rabin und Arafat vordergründig von Frieden und Koexistenz redeten, sahen die Realitäten vor Ort oft anders aus, vor allem im Westjordanland, wo radikale SiedlerInnen weiterhin PalästinenserInnen terrorisierten. Am 25. Februar 1994 betrat ein amerikanisch-jüdischer Siedler namens Baruch Goldstein mit einem Gewehr die Ibrahimi-Moschee in der Stadt Hebron im Westjordanland während der Gebetszeit. Hinter den Reihen der knienden Gläubigen eröffnete Goldstein das Feuer. Innerhalb weniger Minuten wurden 29 Gläubige getötet und fast 100 verletzt. Sein Ziel war mitunter, die Osloer Abkommen zu verhindern, und seine Auswirkung auf die Lage in den palästinensischen Gebieten war enorm. Zum einen hat seine Gräueltat viele Skeptiker der Osloer Abkommen, unter anderem die Hamas, darin bestärkt, dass die Osloer Abkommen eine reine Farce seien. 41 Tage nach der Schießerei, nachdem die Zeit für die rituelle muslimische Trauer eingehalten worden war, näherte sich ein Mitglied der Hamas einer Bushaltestelle in Afula, einer Stadt im Norden Israels. Neben seinen Mitfahrern stehend, zündete der Mann eine Selbstmordweste und tötete 7 Israelis. Das geschah am 6. April 1994 und war der erste tödliche Selbstmordartenschlag der Hamas. Aber auch hier muss man differenziert berichten. Auch wenn die Hamas immer wieder zu Mitteln greift, die natürlich absichtlich Terror verbreiten sollen und im Akt selbst Gewalt darstellen, wäre es auch hier falsch von Hamas, rein als fundamentalistische Organisation zu reden, die von Anfang an so viele tote Israelis wie möglich sehen wollte. In den ersten 7 Jahren ihrer Existenz, also 1987 bis 1994, richtete die Hamas die meisten ihrer Angriffe gegen militärische Ziele Israels, darunter im Februar 1989, Mai 1992, Juli 1992, Oktober und Dezember 1992. Keiner dieser Angriffe hatte den Verlust von Zivilisten zur Folge. Bei 2 weiteren Angriffen im Dezember 1990 und im Juni 1993 wurden aber 4 israelische Zivilisten getötet. Auch das Narrativ, nachdem die Gewalt immer zunächst von den PalästinenserInnen bzw. von Hamas kommt und Israel Gewalt nur reaktiv und präventiv anwendet, ist kaum haltbar. Etwa im gleichen Zeitraum tötete das israelische Militär über 1000 palästinensische Zivilisten, von denen die überwiegende Mehrheit keine ernsthafte Bedrohung für die SoldatInnen darstellte. Die israelischen Sicherheitskräfte schossen häufig wahllos auf Zivilisten, so zum Beispiel während einer Demonstration am 10. Dezember 1987, als israelische SoldatInnen ziellos in eine Palästinensermenge schossen und den 17-jährigen Hatem Abu Sisi töteten. Oder am 8. Oktober 1990, als israelische Sicherheitskräfte 22 unbewaffnete palästinensische DemonstrantInnen massakrierten. Das Blatt wendete sich erst 1994, als Baruch Goldstein die Ibrahimi-Moschee in Hebron betrat und 29 Gläubige tötete. Dies war der Auslöser für eine 10 Jahre andauernde Flut von Anschlägen, bei denen militante PalästinenserInnen bis 2005 mehr als 1200 unbewaffnete israelische Zivilisten ermordeten. Bei Dutzenden von Anschlägen auf israelische Busse und Cafés zielte die Hamas absichtlich auf ZivilistInnen.
Das ist übrigens so genau die Zeit meiner Jugend gewesen. Ich war 94, 6 Jahre alt. Und Westjerusalem, wo ich groß geworden bin, war ein besonders stark betroffener Fleck, was diese Anschläge während der beiden Intifadas angeht. Da kann ich nur sagen, der Terror war wirksam. Obwohl es in den meisten Jahren wahrscheinlicher war, dass man in einem Verkehrsunfall umkommt, als durch einen Anschlag, war die Angst davor im Alltag omnipräsent. Im Bus zu meiner Mittelschule in der Stadtmitte zu fahren, war ein täglicher Stress und es wurde stets davor gewarnt, sich in Umgebungen aufzuhalten, wo viele Menschen waren. Erst später habe ich gelernt, wie gleichzeitig israelische Streitkräfte den Palästinensern unter militärischer Besatzung Angst systematisch einjagten.
Hier sollte man tatsächlich eine der zentralen Konzepte der Hamas bezeichnen, nämlich den sogenannten Gleichgewicht des Terrors, der vor allem während der zweiten Intifada, also Anfang der 2000er, zum Ausdruck kam. Als Gegengewicht zu den brutalen und wahllosen Tötungen Israels von älteren Menschen, Frauen und Kindern schrieben sie, Zitat, leiden nun auch die Zionisten darunter, getötet zu werden. In israelischen Bussen sitzt jetzt niemand mehr und israelische Einkaufszentren sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Zitat Ende. Der ausgleichende Terror war für die Hamas ein Mittel, um israelische Angriffe abzuschrecken, indem sie Israel zwang, mit unvermeidlichen Vergeltungsmaßnahmen zu rechnen. Ja, über die philosophische Prämisse, die dem Gleichgewicht des Terrors zugrunde liegt, heißt es in einem Hamas-Magazin von damals, Zitat, Die zionistischen Invasoren sind in der Lage, mit ihrer riesigen Militäreinheit und ihrer grenzenlosen amerikanischen Unterstützung anzugreifen, zu zerstören und zu dezimieren. Aber im Gegensatz können sie sich nicht davor schützen, ins Visier genommen zu werden, die Sicherheit ihrer Bevölkerung zu gewährleisten, die jetzt einem noch nie dagewesenen Zustand des Grauens, der Angst und der Panik lebt. Zitat Ende. Die israelische Führung verfolgte allerdings eine ähnliche Logik der angeblich abschreckenden Vergeltung. Beide Fronten ließen sich nicht abschrecken und standen sich in einer zunehmend tödlichen Spirale gegenüber. Die zweite Intifada, die von 2000 bis 2005 ging, war sehr viel mehr als die erste Intifada, von einer endlosen Gewaltspirale gekennzeichnet. Nachdem der Friedensprozess und die Oslo-Abkommen, die die erste Intifada 1993 beendet hatten, jahrelang in Stocken geraten war, war die Hoffnung, die der Friedensprozess anfangs unter den PalästinenserInnen geweckt hatte, einer tiefen Verbitterung gewichen. Im Laufe der Oslo-Jahre, also in den 90ern, hatte sich die Lebensqualität und die wirtschaftliche Entwicklung der PalästinenserInnen infolge der rücksichtslosen Politik Israels und der Zersplitterung der palästinensischen Gebiete in immer isoliertere Silos, die von immer größer werdenden jüdischen Siedlungen umgeben waren, stark verschlechtert. PalästinenserInnen wurde gezeigt, wie groß die Kluft zwischen ihren grundlegenden Forderungen und dem, was Israel zu bieten bereit war, war. Die Aktion der Hamas in den ersten 6 Monaten der Intifada waren relativ gering. Während dieser Zeit konzentrierte sich Israel auf Arafat und seine Partei, die Fatah. Die langsame Militarisierung der Hamas während der zweiten Intifada hatte ziemlich an dem Bild der Hamas als treibende Kraft der zweiten Intifada gekratzt und bedrohte ihre Legitimität als eine im Dschihad verwurzelte Widerstandsgruppe. Interessanterweise war es auch hier das erste Mal, dass die Hamas ihre militärischen Operationen nur auf das Ziel der Befreiung der besetzten Gebiete beschränkt hatte und nicht auf die Zerstörung Israels galten und dass die Bewegung bereit war, die Gewalt im Gegenzug für ein Ende der Besatzung zu beenden. So, die Realität vor Ort in Israel und Palästina hat sich gleich zu Beginn der zweiten Intifada dann noch einmal drastisch mit den Anschlägen vom 11. September in Amerika geändert. Das Gleichgewicht, das den Zermürbungskrieg zwischen Israel und den Palästinensern aufrechterhalten hatte, verschob sich fast sofort zu Israels Gunsten. Die Tragödie vom 11. September 2001 ebnete den Weg für George Bushs Krieg gegen den Terror, eine wichtige außenpolitische Doktrin, die den Nahen Osten verändern sollte. Neben dieser Kriegserklärung gegen ein unbestimmtes Schreckgespenst enthielt Bushs Doktrin ein weiteres erklärtes Ziel: die Demokratisierung der arabischen Welt. Die Bush-Doktrin teilte die Welt in gut und böse, Extremisten und Gemäßigte ein und versuchte, in so unterschiedlichen Ländern wie dem Iran, dem Irak, Syrien, eine Angleichung an die amerikanische Wirtschafts- und Lebensweise herbeizuführen. Über Nacht wurde die zweite Intifada als Israels Krieg gegen den Terror dargestellt. Ariel Sharon, der damalige Premier, stellte die bewaffneten palästinensischen Gruppen als Israels eigene Al-Qaida dar. In der Zeit nach dem 11. September 2001 hatte diese Analogie für die Bush-Administration ein großes Gewicht, indem man den sogenannten islamischen Extremismus mit allem, was man so finden konnte, in einen Topf warf, wurden die Bomben der Hamas in Jerusalem als ein Symptom des weltweiten islamischen Terrorismus dargestellt. Diese Gleichsetzung ignoriert die vielen Aussagen der Hamas, nach denen ihre militärischen Operationen ausschließlich der Beendigung der israelischen Besatzung dienten. Evidenz dafür, dass Hamas irgendeine weltweite oder gar regionale Agenda verfolgt, gab und gibt es kaum.
Das damalige Erklärungsmuster ist auch heute noch gängig. Israels eigene tödliche Operationen in den besetzten Gebieten werden ignoriert. Auch Angriffe, die man als direkte Reaktion verstehen kann, werden als reines Symptom des sogenannten Extremismus erklärt.
Damals hat Israel zudem vereinzelte Vorfälle hervorgehoben, bei denen Palästinenser die Anschläge vom 11. September feierten und auf Erklärungen von Al-Qaida, die ihre Verbrechen mit den palästinensischen Anschlägen in Verbindung brachten. Da muss ich jetzt was dazu sagen, ist super interessant. Gestern Abend war ich bei Reddit unterwegs und da ging es darum, so eine Frage im Sinne von, ja, wie war das damals, gab es irgendwelche Verschwörungsmythen und so weiter, so am Tag oder in der Woche nach dem 11. September. Und da hat jemand einen Link gepostet zu einem alten Forum. Also für die von euch, die in unserem Alter und älter sind, wir wissen doch, was Foren sind. Also sozusagen, wie erklärt man denn Foren an Leuten, die 20 sind?
Wie Diskussionsthreads, aber eine ganze Seite, die nur das ist und keine Ahnung, ist
So wie Twitter, nur mit hässlichem Layout. Und das würde ich vielleicht sagen. Und du kannst halt deinen Nutzernamen nehmen und so. Es ist ein öffentlicher Chat eigentlich. Vielleicht ist das eine gute Erklärung. Aber mit extrem hässlichem Layout. Und da ging es halt eben darum, dass die live berichtet haben, was am 11. September gerade los ist. Es waren alles, glaube ich, Amerikaner oder sehr wenige aus dem Ausland. Und da hat halt irgendwer gesagt so, oh, übrigens, die Palästinenser feiern. Und ich dachte mir so, wie random ist das gerade? So ist euer Turm ist gerade hier zerstört worden, als der zweite Tower gestürzt ist. Und es sind gerade so traumatische Erlebnisse. Das Letzte, was ich doch da jetzt denken würde, ist, dass Palästinenser feiern. Und da musste das korrigiert werden von jemand anders, dass die Palästinenser gar nicht feiern und dass es falsche Darstellungen waren und so weiter. Aber das wurde schon an dem Tag selbst, das war mir überhaupt nicht bewusst, dass an dem Tag selbst so eine Stunde, nachdem das letzte Flugzeug reingeflogen ist, gab es schon die Nachricht, Palästinenser feiern hier die 9/11.
Krass.
Das fand ich wirklich krass. Also vielleicht finde ich das Forum, naja gut, das ist irgendwo auf Reddit vergraben. Also für die Leute, die auch Reddit gerne mögen, ihr wisst, sowas findet man nie wieder. Aber gut, weiter geht's. Wo waren wir? Bei dem Beginn des Kampfes gegen den Terror. Genau, da wurden nämlich die Versuche, den bewaffneten palästinensischen Kampf so als Bestandteil des globalen Terrorismus darzustellen, wirklich formalisiert. Schon während dieser Zeit wurde die Hamas in ihrem politischen Denken aber leicht moderater und offener für Verhandlungen. Während der zweiten Intifada bot Hamas mehrmals Waffenstillstände an und versuchte, die sehr angespannte Situation in Israel-Palästina zumindest kurzzeitig zu deeskalieren. Hingegen hat Sharon, mit Unterstützung von Bush, ein Prinzip der Reihenfolge festgelegt. Erst sollten die PalästinenserInnen aufhören, Gewalt anzuwenden und erst dann wird wieder verhandelt. Im ersten Schritt musste Israel angeblich weiterhin Gewalt anwenden. Also gab es weiterhin auch Rückschläge und Gewalt von palästinensischer Seite. Also griffen die israelischen Streitkräfte nochmal mit Gewalt durch und so weiter und so fort, ohne dass man je zum Verhandlungstisch kommt. Die zweite Intifada endete wirklich ohne wirkliche Friedenserklärung und ihr Enddatum ist umstritten. Viele gehen von einem Ende im Jahr 2005 aus, während andere sagen, dass sie bis 2007 andauerte. Bis 2007 wurden 4.000 PalästinenserInnen, 1.000 Israelis und 63 Ausländer getötet. Mehr als 8.000 Israelis verletzt, mehr als 50.000 PalästinenserInnen verletzt und etwa 53.000 verhaftet. Aber wie kam es jetzt dazu, dass eine Organisation, die während der ersten Intifada gegründet wurde und sich auf bewaffneten Widerstand fokussiert, inzwischen den Gazastreifen regieren durfte? Dafür müssen wir ein paar Jahre vorspringen, und zwar in das Jahr 2006.
Davor ein kleiner Halt im Jahr 2005. Da hatte Sharon, immer noch Premier, Israels sogenannte Abkopplung vom Gazastreifen durchgeführt. Unter seiner Führung zog das israelische Militär aus dem Gazastreifen zurück und nahm die dortigen SiedlerInnen mit. Das war für die israelische Rechte ein großes Streit- und Spaltthema. Von Mitte links und links wurde sein Vorhaben begrüßt, obwohl man kritisiert hat, dass der einseitige Abzug unnötiges Chaos im Gazastreifen stiftet und zu nichts Gutem führen würde. Die Siedlerbewegung hat heftig protestiert und randaliert, auch Gewalt eingesetzt, um den Rückzug zu verhindern. Vermutlich passte das aber auch zu Sharons Vorhaben, denn so hat sich für die israelische Politik gezeigt, wie schwer es ist, auch wenige isolierte Siedlungen zu räumen. Seitdem wird kaum noch darüber geredet, großflächig Siedlungen im Westjordanland zu räumen. Gleichzeitig hat der Rückzug Israels Kontrolle über den Gazastreifen grundlegend transformiert und viel einfacher und günstiger gemacht. Jetzt musste nur noch die Grenzzone kontrolliert werden, anstatt im ganzen Streifen unterwegs zu sein und Minisiedlungen zu schützen, wobei bis dahin regelmäßig Soldaten ums Leben gekommen waren.
2006 gab es eine Zäsur in der palästinensischen Geschichte und das waren die Parlamentswahlen. Die EU sagte, dass die Wahlen, Zitat, einen weiteren wichtigen Meilenstein beim Aufbau demokratischer Institutionen seien, die eine beeindruckende Wahlbeteiligung in einem offenen und fairen Wahlprozess verzeichnen, Zitat Ende. Letztendlich sollte aber alles ganz anders kommen. Die Hamas stellte sich nämlich als eine Partei dar, die den Rechten der Palästinenser Vorrang vor den Interessen Israels, der Fatah oder anderen Gruppen einräumte. Hamas betonte, dass dieser Ansatz in krassem Gegensatz zur Fatah stehe, deren Image unter den PalästinenserInnen zu dieser Zeit, eben nach der zweiten Intifada, das einer korrupten, Israel unterworfenen Partei war. die Hamas kandidierte bei den Parlamentswahlen in den palästinensischen Gebieten 2006 mit einer weitreichenden Agenda, die ihren strategischen Kurs für den Befreiungskampf neben Versprechen zur Bewältigung der täglichen administrativen Herausforderungen in den Gebieten präsentierte. Diese Gegenüberstellung von alltäglichen Nöten und den Bestrebungen nach Selbstbestimmung verdeutlicht die Bandbreite der politischen Vision der Hamas. Unter Berufung auf ihre saubere Bilanz in den Kommunalverwaltungen, die in scharfem Kontrast zu den Regierungsinstitutionen der Fatah steht, stellte sich die Hamas als eine Partei dar, die Versäumnisse der amtierenden Regierung beheben und das politische System im Einklang mit ihren Werten umgestalten kann. Von Anfang an unterschied sich die Hamas bei der Wahlwerbung und der Mobilisierung der Massen von der Fraktionsbildung innerhalb der Fatah, die ihre Kandidaten auf zwei getrennte Listen aufgeteilt hatte. Unter anderem vor diesem Hintergrund gewann die Hamas die Wahlen 2006. Der Wahlsieg der Hamas sorgte in der Regierung von George Bush, die sich auf die Förderung der Demokratie in Palästina und im Irak als Testfall für die Regierung konzentrierte, für riesengroße Verwirrung. Die unmittelbarste Reaktion war das Befremden über die Stellung einer ausgewiesenen Terrororganisation in einem öffentlichen Amt. Elliot Abrams, ein hochrangiges Mitglied der Bush-Regierung, hatte in Erwartung eines Hamas-Sieges festgestellt, rechtlich gesehen müssen wir die Hamas so behandeln, wie wir Al-Qaida behandelt haben. Bei hochrangigen Treffen im Weißen Haus, kurz nach der Ernennung des Wahlerfolgs der Hamas, wurde schnell beschlossen, dass die optimale Reaktion darin bestand, eine Strategie zu verfolgen, die die Hamas isolieren und die Vorherrschaft der Fatah wiederherstellen konnte. Der zweigleisige Plan sollte auf mehreren Ebenen umgesetzt werden, also militärisch, finanziell und diplomatisch. Der amerikanische Ansatz beruhte auf der Überzeugung, dass die PalästinenserInnen für einen Wandel gestimmt hatten und eine weniger korrupte Regierung als die der Fatah anstrebten, dass sie aber im Gegensatz zur Hamas immer noch eine Friedenslösung in Form einer Zwei-Staaten-Lösung anstrebten. Ja, die Wahlen sind eine der What-the-fuck-Momente für viele PalästinenserInnen, auch denjenigen, die nichts von der Hamas halten. Denn einerseits war Bush und der Westen so sehr dafür, dass der Weg zur Befreiung der Region nur durch Demokratie und liberale Werte kommen kann. Andererseits wurden die PalästinenserInnen sofort dafür bestraft, als sie nicht die richtige Partei in demokratischen Wahlen gewählt haben. Die Interventionen seitens Israel, USA und ihren Verbündeten nach den Wahlen trugen massiv dazu bei, dass schnell die politische Kooperation zwischen Hamas und Fatah unmöglich wurde und die Spaltung der palästinensischen Autonomiebehörde in einen blutigen Bürgerkrieg ausgeartet ist. Nach etwa einem Jahr, 2007, war dann Hamas aus dem Westjordanland praktisch raus. Dort herrschte Fatah alleine und im Gazastreifen umgekehrt. Hamas regiert, Fatah ist weg. In der Isolationspolitik gegen Hamas steckt dann der Ursprung der internationalen Blockade und der Veränderung von Gaza in ein offenes Gefängnis. Seit der Wahl der Hamas hatte Israel 60% der Zeit alle Zugänge in den oder aus dem Streifen versperrt. Angeblich sollte das Hamas irgendwie schwächen oder die Leute dazu bringen, Hamas loszuwerden. Aber letztendlich konnte sich jeder denken, dass das nur in die Vision des Widerstands, den die Hamas propagiert, hineingespielt hat. Kurze Anmerkung dazu, genauso wird es mit den Bombardierungen jetzt sein. Bombardierung großer Flächen und vieler Zivilistinnen wird letztendlich nur in eine weitere Radikalisierung enden, aber das ist wieder ein anderes Thema. Denn genauso wenig wie man eine Idee nämlich wegbomben kann, kann man auch keine Idee wegsperren und darauf hoffen, dass sie sich in dem größten offenen Gefängnis der Welt nicht irgendwie weiterentwickelt. Und die Auswirkungen hiervon hat man ja am 7. Oktober ganz klar gesehen.
Wenn ihr euch noch an unsere Folge zur Geschichte Gazas erinnern könnt oder sie demnächst nachhört, könnt ihr dort vieles zur Geschichte der Zwischenzeit 2007 bis 2023 entnehmen. Dort sprachen wir von Israels sogenannten Abgrenzungspolitik, die die Spaltung zwischen Hamas und Fatah aufrechterhält und damit unter anderem verhindert, dass PalästinenserInnen im Gaza-Streifen und Westjordanland wieder einmal wählen können. Das sollte man im Kopf behalten, wenn jetzt davon geredet wird, dass die Menschen in Gaza Hamas demokratisch gewählt hätten. Als die letzten Wahlen stattfanden, waren ja viele von ihnen noch gar nicht erst geboren. In der Folge sprachen wir auch von den vielen militärischen Eingriffen, die Israel durchgeführt hat, sowie über die laufende israelische Kontrolle über Eingänge und Ausgänge aus dem Gazastreifen. Das alles fand statt in der Zeit, in der Hamas in Gaza regiert und besonders stark mit dem Streifen identifiziert wurde. Gehört also auch sehr zur Geschichte der Hamas. Aber genug zur Geschichte. Wir wollten noch ein paar häufige Fragen zu Hamas beantworten.
Wir bräuchten mal so Trommelwirbel. Vielleicht kann ich das gleich einfügen. Also Nummer 1. ist die Hamas wie der Islamische Staat? Und die Antwort hierbei ist ein klares Nein. Der Islamische Staat, auch ISIS, ISIL oder Daesh genannt, verfolgt transnationale Ziele und ist eine fundamentalistische religiöse Organisation. ISIS will ein globales Kalifat errichten, das auf seiner wortwörtlichen Auslegung des Korans beruht. ISIS strebt nicht danach, Mitglied einer globalen Gemeinschaft zu werden, sondern will Staaten erobern und deren Bürgern unter Einschüchterungen und Todesdrohungen unterwerfen. Wäre es ISIS gelungen, seine territoriale Basis im Irak und in Syrien zu konsolidieren, hätte ISIS versucht, die Vereinten Nationen zu untergraben und zu zerstören, anstatt ihnen beizutreten. Die Hamas hingegen ist eine nationalistische Organisation, die die Errichtung eines palästinensischen Staats anstrebt. Sie strebt einen Staat an, der letztlich wie jeder andere in der internationalen Gemeinschaft sein soll, mit einem Sitz bei den Vereinten Nationen und in regionalen Organisationen wie der Arabischen Liga. Ihre Ziele sind sehr lokal. Manche in der Hamas vertreten islamistisch-militante Ansichten, wohingegen andere moderatere Ansichten haben. Der Teil der Hamas, der am 7. Oktober beteiligt war, war der militante Teil, während bis heute vermutet wird, dass der Großteil der Organisation gar nichts von den geplanten Überfällen wusste. Hamas ist nämlich keine homogene, immer gleichbleibende Bewegung. Hamas ist eine heterogene Organisation, die, ganz logischerweise, ihre Ziele, Strategien und Ideologie seit seiner Gründung angepasst hat.
Das ist auch wichtig, wenn man versucht zu verstehen, warum Menschen vor Ort oder im Ausland Hamas unterstützen. Da darf in Vorderreihe der Nationalismus und der kompromisslose Kampf gegen Israel nicht übersehen werden. Offenbar bedeutet diese Unterstützung schon, dass man mit anderen Aspekten der Organisation mehr oder weniger einverstanden ist, was man durchaus verurteilen kann und sollte vielleicht auch. Aber das ist nicht dasselbe wie die Behauptung, dass jegliche Unterstützung der Hamas gänzlich nur auf islamischen Fundamentalismus und Judenhass beruhen kann.
Und dann Nummer 2, ich glaube, das hört man wirklich ständig. Benutzt die Hamas menschliche Schutzschilde? Israel beschuldigt immer wieder die Hamas, im Gazastreifen menschliche Schutzschilde einzusetzen. Die Hamas habe absichtlich versucht, sich vor israelischen Angriffen zu schützen, indem sie Waffen in ziviler Infrastruktur gelagert, Raketen aus Wohngebieten abgefeuert und die Bewohner aufgefordert habe, israelische Warnungen zu ignorieren und zu fliehen. Israel hat die Hamas auch beschuldigt, Kommando- und Kontrollbunker und Tunnelinfrastrukturen unter Krankenhäusern zu unterhalten. Die Hamas hat bestritten, Krankenhäuser zur Abschirmung von Kommandozentralen zu nutzen, während sie in früheren Äußerungen die PalästinenserInnen unterstützt hat, die sich weigerten, aus den von Israel angegriffenen Gebieten zu fliehen.
Dieser Vorwurf ist eine ziemliche Verdrehung der Fakten, wo es doch klar ist, dass Hamas und andere bewaffnete Gruppen im Gazastreifen einfach in einem dicht bevölkerten Gebiet tätig sind und selbst aus dessen Bevölkerung kommen. Wie es der renommierte Historiker Enzo Traverso neuerdings formulierte, Zitat, die Hamas entspricht der klassischen Definition des Partisanen, ein irregulärer Kämpfer mit einer starken ideologischen Motivation, verwurzelt in einem Gebiet und einer Bevölkerung, die ihn schützt. Zitat Ende. Es kann gut sein, dass Hamas strategisch in Kauf nimmt, dass Angriffe, die seinen bewaffneten Kräften gelten, auch Unbeteiligte treffen werden. Dass das Israel von der Verantwortung für die Folgen seiner Taten freisprechen würde, erschließt sich jedoch nicht. Das muss man insbesondere hinterfragen nach den letzten Enthüllungen über das Entscheidungsprozess hinter israelische Anschläge, wofür hochrangige Hamas-Ziele einen Kollateralschaden von Dutzenden und Hunderten Nichtbeteiligten explizit in Kauf genommen werden. Außerdem ist die Logik des Vorwurfs ziemlich heuchlerisch, wenn sie von Israel angewandt wird. Ich habe meinen Zivildienst in einem großen Krankenhaus in Tel Aviv gemacht, das Tel Aviv Soraski Medical Center. Eine Straße weiter befindet sich Hakiria, eine Militärbasis, in der sich das Hauptquartier des israelischen Militärs befindet, gegenüber vom Krankenhaus. Auf der anderen Seite der Basis ist übrigens ein großes Einkaufszentrum und Bürogebäude, die Azrieli-Türme. Nach der Logik Israels Schutzschildvorwurfs benutzt die israelische Armee auch diese zivile Einrichtungen als Schutzschild und Angriffe auf die wären legitim. Auch über solche Beispiele hinaus ist es nun offensichtlich so, dass das israelische Militär in der israelischen Zivilgesellschaft verwoben ist und eingebettet ist. Wenn das Angriffe auf umliegende Einrichtungen und Zivilisten pauschal als sogenannte Schutzschilde legitimiert, sieht es auch für Israelis sehr schlecht aus.
Ja, ergänzend muss man dazu auch sagen, dass seit dem Beginn der Besatzung, also 1967, israelische Sicherheitskräfte wiederholt PalästinenserInnen im Westjordanland und auch im Gazastreifen ganz direkt und persönlich als menschliche Schutzschilde eingesetzt haben. Erst diesen Januar wurde ein palästinensischer Ladenbesitzer im Westjordanland von israelischen Soldaten als menschliches Schutzschild benutzt, also vor den Soldaten gehalten, um palästinensische Angriffe abzuwenden oder abzufangen. Abgesehen davon ist die Verteidigung der Bombardierung der Zivilbevölkerung Gazastreifen mit dem menschlichen Schutzschild-Argument eine moralische Bankrotterklärung. Selbst wenn wir die Prämisse, dass Hamas menschliche Schutzschilde benutzt, akzeptieren, in einer Geiselsituation tötet man nicht einfach die Geisel. Und dann, Michael, Frage speziell an dich. Will die Hamas alle Juden und Jüdinnen der Welt auslöschen?
Also, es ist klar, dass viele bei Hamas keine Juden und Jüdinnen in Palästina haben wollen. Wie du gesagt hast, gibt es in der Gründungscharta von Hamas einige recht ekelhafte und verschwörungsmythologische Aussagen über das Judentum. Das ist alles eigentlich schon schlimm genug. Aber wie wir schon mehrfach gesagt haben, ist Hamas eine sehr lokal fokussierte Organisation. Sie hat weder mit jüdischen Menschen noch sonst mit irgendwem viel über die Grenzen des historischen Palästinas hinaus vor. Also nein, Hamas steht nicht für die Auslöschung jüdischen Lebens überall. Dieses Merkmal des deutschen Nationalsozialismus darf man nicht einfach so jeder Bewegung weltweit überstülpen, die in irgendeiner Form mit Antisemitismus zu tun hat.
Mir kommen da auch immer wieder die Worte von Mohammed al-Kurd in den Sinn. Also Zitat, jüdische Siedler haben mein Haus gestohlen, es ist nicht meine Schuld, dass sie jüdisch sind. Was ich damit sagen möchte, ist, dass ich ja auch nicht so verstehe, wie so Deutsche oder Leute im Westen allgemein denken, PalästinenserInnen mit einem Maß des westlichen Antisemitismus messen zu können, wenn ja die israelische Armee Davidsterne in den Boden in Gaza pflügt, Palästinenser aus israelischen Gefängnissen mit dem Davidstern in der Haut vernarbt zurückkommen, also durch Folter, und die Menorah in den Ruinen und Massengräbern Gazas aufgestellt wird. Also ich meine, israelische PolitikerInnen betonen ständig das Jüdischsein ihrer Militäroperation bis hin zu Netanyahu, der die PalästinenserInnen als Amalek, also als Gegner der israelitischen Nation klassifiziert. Oder wie findest du das?
Voll. Das heißt ja nicht, dass es irgendwie richtig ist, wenn davon PalästinenserInnen zum Schluss kommen, dass ihr Feind alle Juden und Jüdinnen sind oder das sogenannte mythologische Weltjudentum. Aber es ist auch klar, dass sie diese Verbindung nicht selbst fabrizieren. Vielmehr ist es ein Anliegen progressiver Kräfte in Palästina und in der gesamten Region entgegen der israelischen Gleichsetzung zwischen Zionismus und Judentum streng zu unterscheiden. Das spiegelt sich selbst bei Hamas, wo 2017 die damals stärkere gemäßigte Strömungen mit einem Grundsatzdokument die Führung klar vom Antisemitismus und von der Gleichsetzung in der originellen Charta distanziert haben. Dort heißt es, Zitat, Hamas betont, dass die Auseinandersetzung mit dem zionistischen Vorhaben keine Auseinandersetzung mit den Juden aufgrund ihrer Religion ist. Hamas trägt keinen Konflikt mit den Juden aus, weil sie Juden sind. Zitat Ende.
Und zum Schluss noch eine Frage, und zwar ist die Hamas nur eine Marionette des Iran? Also, dass es Beziehungen zwischen Hamas und dem Iran gibt, ist unbeschreibbar. Die iranisch-palästinensischen Beziehungen beruhen seit ihren Anfängen auf Pragmatismus, also Irans nationale Sicherheitsinteressen auf der einen und dem Bedürfnis der PalästinenserInnen nach Unterstützung, einen Staat zu gründen, auf der anderen Seite. Heute unterstützt der Iran eine Reihe von palästinensischen Gruppen, darunter vor allem die Hamas und den palästinensischen Islamischen Dschihad, PIJ. Diese Gruppen sind jedoch keine Marionetten und ihre Beziehungen zu Teheran entwickeln sich ständig weiter. Das hat man sehr deutlich am arabischen Frühling gesehen. 2011 geriet die enge Beziehung der Hamas zum Iran unter erheblichen Druck, als das Regime von Präsident Assad brutal gegen syrische Demonstranten vorging. Der Iran und die Hisbollah, die traditionellen Verbündeten der Hamas, unterstützten Assads Regime, während die sunnitischen Golfstaaten, die dem wachsenden iranischen Einfluss misstrauten, die Absetzung Assads forderten. Ende Dezember 2011 unternahm die Hamas den Schritt, sich von der syrischen Republik zu distanzieren, womit sie sich fest im sunnitischen Block und auf der Seite der Demonstranten positionierte. Die Entscheidung der Hamas beendete fast augenblicklich die finanzielle Unterstützung durch den Iran. Zwischen 2006 und 2012 betrug die jährliche finanzielle Unterstützung etwa 250 Millionen Dollar. Zusätzlich zu der umfangreichen Militärhilfe für den militärischen Flügel der Hamas, den Al-Qassam-Brigaden. Unter den arabischen Golfstaaten unterstützte Katar im Gegensatz zu Saudi-Arabien und den Emiraten die regionalen islamistischen Parteien und nutzte seinen immensen Reichtum und seine Softpower, also vor allem den Fernsehsender Al Jazeera, um seinen Einfluss auszuweiten. Aber all das geschah mit Israels Segen. Netanyahu setzte den Geldfluss an die Hamas fort, obwohl innerhalb seiner eigenen Regierung Bedenken geäußert wurden. Israelische und internationale Medien haben berichtet, dass Netanyahus Plan, den Gazastreifen weiterhin über Katar mit Hilfsgütern zu versorgen, vor allem auf eins abzielte, dass die Hamas ein wirksames Gegengewicht zur palästinensischen Autonomiebehörde bilden würde und somit die Gründung eines palästinensischen Staates verhindert werden könnte. Aber zurück zu der direkten Beziehung von Hamas und dem Iran. Zwar wurde heftig darüber spekuliert, ob der Iran im Voraus von den von der Hamas angeführten Angriffen auf israelische Gemeinden am 7. Oktober wusste. Der Iran schob aber ganz schnell jede direkte Verantwortung von sich. Iran informierte auch den Hamas-Führer Ismail Haniyeh über seine Absicht, in dem Konflikt nur politische, nicht aber militärische Unterstützung zu leisten. Dies spiegelt zum Teil den Wunsch des Irans wider, einen umfassenden regionalen Krieg zu vermeiden, der seine strategischen Interessen bedrohen würde. Die Entscheidung des Irans, sich von den Anschlägen vom 7. Oktober zu distanzieren, steht somit im Einklang mit seiner langjährigen Strategie, palästinensische Gruppen zu unterstützen, um seine eigene Sicherheit zu stärken.
So, das war's von unserer Seite für heute. Wir hoffen, euch hat die Folge interessiert und informiert. Wie ihr vielleicht wisst, ist das die letzte richtige Folge vor unserer Pause, bevor es mit Staffel 3 weitergeht.
Also nächstes Mal machen wir aber noch eine kleine Q&A-Folge, für die ihr gerne eure Fragen einschicken könnt, die wir dann so gut und knapp wie möglich zu beantworten versuchen. Dafür schickt uns einfach bis zum 31. April eine Nachricht über Instagram an @parallelwelt_palästina oder E-Mail an parallelweltpalästina@gmail.com. Und wie gesagt, wenn ihr unser Projekt unterstützen wollt, unterstützt uns doch. Wir sind wirklich über jede Spende dankbar. Schickt uns dafür auch einfach eine Nachricht oder geht, wie gesagt, auf ko-fi.com, ko mit ko-fi.com/parallelweltpalästina.